Ich weiß, dass die Nationalsozialisten arm im Geiste sind. Deshalb verzeihe ich ihnen.
Ich bin in der Lage, Ihnen weiteres Gandorfer belastendes Material mitzuteilen.
Es war ungefähr im November 1918. Da wurde in Landshut im Bernlochner-Saal eine große Versammlung abgehalten, wo Kurt Eisner sprechen sollte. Ob Gandorfer der Einberufer war, kann ich leider nicht sagen. Lange vor der Zeit war der Saal derart überfüllt, dass die Versammlung im Freien stattfand, und zwar nebenan im Heißgarten. Nachdem Eisner lange nicht kam, wurde die Versammlung eröffnet. Gandorfer wurde auf einen Tisch gehoben und rief mit starker Stimme: »Werte Volksgenossen, wer hat die Revolution gemacht? Wir haben die Revolution gemacht, ich und mein Freund Eisner.« Dabei hat sich Gandorfer auf die Brust geschlagen.
Ich muss feststellen, dass ich nicht der Gandorfer bin, der in Bayern mit Eisner die Revolution gemacht hat. Das war vielmehr mein Bruder, Ludwig Gandorfer.
Antiklerikal und antimonarchisch. Die Brüder Gandorfer aus Pfaffenberg. Von Renate Eichmeier.
Niederbayern zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Leben ist landwirtschaftlich geprägt. Kirchliche und königliche Obrigkeiten sorgen für Ruhe und Ordnung. In der kleinen Marktgemeinde Pfaffenberg im heutigen Landkreis Straubing-Bogen sind die Gandorfers eine der einflussreichsten Familien. Ihnen gehört nicht nur der ansehnliche Zollhof. Sie betreiben auch eine Sägemühle und eine Ziegelei. Die beiden Söhne Karl und Ludwig, 1875 und 1880 geboren, sind bekannt für ihre Aufmüpfigkeit und geraten immer wieder in Konflikt mit den königlich-bayerischen Obrigkeiten. Doch der wirtschaftliche Erfolg verschafft ihnen Rückenwind. Karl ist bereits um 1900 ein erfolgreicher Bauunternehmer, der in Pfaffenberg unter anderem ein Elektrizitätswerk errichtet. Sein jüngerer Bruder Ludwig versucht 1904 sein Glück als Farmer in Deutsch-Ostafrika, kehrt aber innerhalb weniger Monate wieder nach Niederbayern zurück, wohl aus gesundheitlichen Gründen.
Und Ludwig ist nicht gerettet worden. Onkel Ludwig war in Afrika, aber sonst ist er nicht viel gerettet worden.
Ein aufbrausender Mensch. Das war kein Thema zum drüber reden. Ich habe das auch erst erfahren aus den Quellen der Vorstrafenregister.
Franz und Jutta Graf sitzen am Küchentisch in ihrer Wohnung in Mallersdorf, das heute mit Pfaffenberg zu einer Gemeinde zusammengeschlossen ist. Jutta ist die jüngste Enkelin von Karl Gandorfer. Der Zollhof steht noch, auf dem Berg, neben der Kirche in Pfaffenberg. Er gehört einem Cousin von Jutta. Auf dem Tisch liegen Zeitungsartikel, Kopien, Dokumente und vor allem viele Fotos. Material aus dem umfangreichen Familienarchiv. Jutta ist Ende 60. Ihren Großvater Karl hat sie nicht mehr kennengelernt und auch den eigenwilligen Ludwig nicht, der mit seinen wilden Eskapaden von sich reden machte.
Verfehlungen der bayerischen Jugend, also Wirtshausrauferei. Tanzbodenbesuch als Minderjähriger, mich amüsiert das. Mhm. Aber die oben am Zollhof haben das gar nicht lustig gefunden. Die Leute haben geredet.
Ja, weil er so provozierend wie in der Kirche war. Die anderen sind alle reingegangen und jetzt, er ist ja rassen auf und abmarschiert in seinem
Truppenanzug
und hat also wirklich provoziert.
Peitsche da. Und
dem hat er vorher ein Stier, ein Arm.
Ja, dann diese Erblindung, das war natürlich ein Problem. Aber als Ehemann ist natürlich einer, der ein Auge in Afrika verloren hat und dann das zweite Auge, ich glaube von einem Stier oder jedenfalls.
Mit einem Betriebsunfall Stier oder irgendwas.
Erblindet, du musst ja auch nicht zum Militär. Das war natürlich ein schwieriger Mensch. War immer angewiesen auf fremde Hilfe und für die Ehe sicher auch keine guten Voraussetzungen.
Nach seiner Rückkehr aus Afrika übernimmt Ludwig Gandorfer den Zollhof, heiratet, führt aber eine eher glücklose Ehe, tritt in die SPD ein, kümmert sich um die Landwirtschaft und baut das Wohnhaus des Zollhofes zu einem repräsentativen Gutshaus um. Links und rechts je ein Eckturm, ein Balkon, getragen von Säulen vor dem Eingang, die Tür mit Jugendstilfenstern versehen. Sein Bruder Karl betreibt die elterliche Ziegelei und eine Sägemühle, heiratet ebenfalls, hat 6 Kinder, geht regelmäßig in die Kirche, ist aber mit der Politik der katholischen Zentrumspartei nicht einverstanden und engagiert sich deshalb im antiklerikalen Bauernbund. 1911 wird er Bürgermeister von Pfaffenberg und 1913 Abgeordneter im Landtag.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.
Montag, 16. Oktober 1916. Die ganze Zeit war ein ununterbrochenes Donnern und Blitzen der Kanonen und die Flieger surrten die ganze Nacht. Die Nacht war sehr kalt und jeden fror wie noch nie im Leben.
Mit Hurrarufen und nationalem Überschwang hat der Erste Weltkrieg im August 1914 begonnen. Doch die Begeisterung verstummt schnell angesichts der Brutalität des Krieges. Zu Hause hungern die Menschen. In den Schützengräben vegetieren tausende Soldaten, monatelang, Artilleriefeuer und Giftgaseinsätzen ausgesetzt. Der blinde Ludwig wird nicht eingezogen, aber Karl Gandorfer muss Ende August 1914 antreten. Er ist zuerst in Belgien stationiert, später in Frankreich.
Mittwoch, 18. Oktober 1916. Unausgesetztes Artilleriefeuer, Regen und ein solcher Dreck, dass der Mensch nur einem Lehmbatzen gleich sieht. Pferde, als wenn's aus Lehm gemacht und die Wägen ein Klumpen sind.
In seinem Tagebuch schildert Karl den Kriegsalltag. Stalldienst, Versorgungslage, Heimaturlaube, auch und vor allem, um seiner Tätigkeit als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter nachzukommen. Es geht auch um Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten.
Am Abend ging ich zum Oberstleutnant. Dieser sagte mir, dass der Unteroffizier Staudacher die mir gegenüber gemachten Beleidigungen sehr bedauert und hiermit schriftlich zurücknimmt. Der Herr Oberstleutnant sagte, ich solle mich nicht als Abgeordneter betrachten hier, sondern ich sei Soldat. Ich antwortete, ich habe Herrn Oberstleutnant schon wiederholt gesagt, ich will durchaus keine Begünstigung, sondern nur, was recht ist. Freitag, 12. März. Ich richte an das königliche Kriegsministerium folgendes Bittschreiben.
Eingabe ans bayerische Kriegsministerium zur Besserstellung der im Felde stehenden Soldaten. Dafür hat er dann eine Disziplinarstrafe gekriegt. Karlsfalls Kriegsgericht, muss man sich mal vorstellen. Der Landtagsabgeordnete. Die vielen, vielen Beschimpfungen der Soldaten durch Vorgesetzte zwingen mich, das höchste königliche Kriegsministerium zu bitten, einen Befehl dahin zu erlassen, dass Beschimpfungen an Soldaten durch Vorgesetzte zu unterlassen und dieselben besser zu behandeln seien. Ich selbst wurde zweimal während meiner jetzigen Dienstzeit beschimpft. 1917 ist er dann, ich glaube, zu 7 Tagen Arrest verurteilt worden, weil er unter Umgehung des Dienstwegs sich als Kanonier direkt ans Kriegsministerium in München gewandt hat. Und diese Dokumente, nicht immer ganz leicht leserlich, die haben wir alle.
Vieles ist aber auch verloren gegangen. Nach Hitlers Machtübernahme 1933 holen die Nazis sehr schnell zum Schlag gegen linke Politiker aus. Auch die Familie von Karl Gandorfer gerät unter Druck. Nazis tauchen auf dem Zollhof auf und suchen nach Material.
Die Gandorfers oben, also die nächste Generation, hat damit gerechnet und hat sehr viel Material verbuddelt, vergraben, verbrannt, belastendes Material.
Das Gebot der Stunde. Die Rettung des deutschen Volkes kann nur dadurch in letzter Stunde herbeigeführt werden, dass das deutsche Volk selbst sein Schicksal in die Hand nimmt. Das Volk, das blind und vertrauensvoll seinen Herrschern folgte, muss von nun an lernen, selbst zu herrschen. Das ist Nationalverteidigung, dass wir uns verteidigen gegen die Feinde im Innern. Ganze Arbeit ist vonnöten. Bauern, Bauernbündler, eure Stunde ist gekommen. Erkennt die Zeichen der Zeit. Ich hoffe und erwarte, dass die bayerischen Bauern sich um die Freiheitsfahne des Bayerischen Bauernbundes scharen werden.
Ende Oktober 1918 veröffentlicht Karl Gandorfer diesen Aufruf im Landauer Volksblatt. Hunger, Elend, Krankheit. Der Krieg hat für die Zivilbevölkerung verheerende Auswirkungen. Und ein Ende ist nicht absehbar. Die Monarchie hat versagt. In der Bevölkerung rumort es. Demonstrationen, Friedenskundgebungen, Streiks. Linke Kriegsgegner wie Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Kurt Eisner stoßen auf offene Ohren, auch in Niederbayern. Ludwig Gandorfer wechselt von der SPD zur linksrevolutionären USPD und kommt in Kontakt mit führenden Köpfen der Kriegsgegner. Karl Liebknecht schickt seinen ältesten Sohn Wilhelm für einige Zeit zu Ludwig nach Pfaffenberg, als es in Berlin zu gefährlich wird. Für ein paar kurze Monate gehen auf dem Zollhof linke Politiker ein und aus. Kurt Eisner, Hans Unterleitner, Konrad Kübler, Ernst Schneppenhorst, Hans Nimmerbach. Kurt Eisner ist Vorsitzender der bayerischen USPD und weiß, dass eine Revolution in Bayern nur mit Unterstützung der Bauern zu gewinnen ist. Die beiden Gandorfer Brüder sind geeignete Ansprechpartner. Antiklerikal und antimonarchisch. Politisch linksorientiert, mit besten Kontakten in die Bauernschaft, insbesondere Karl, der durch regierungskritische Reden im königlich-bayerischen Landtag auffällt.
Aber dass unser bayerischer Minister die Heupreise verkürzt, ist eine Unverschämtheit.
Herr Abgeordneter, ich rufe Sie wegen dieses beleidigenden Ausdrucks zur Ordnung.
Der Geldbeutel zwingt einen manchmal dazu, solche Worte zu gebrauchen. Die Bauern werden von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde verständiger. Sie glauben der königlichen Staatsregierung nichts mehr, weil die Regierung die Bauern fortwährend anlügt.
Herr Abgeordneter, Sie haben der königlichen Staatsregierung einen schweren Vorwurf gemacht. Ich rufe Sie zur Ordnung und mache Sie auf die geschäftsordnungsmäßigen Folgen eines weiteren Ordnungsrufs aufmerksam.
Ein Aufstand der Kieler Matrosen Anfang November 1918 löst einen Flächenbrand aus. Ganze Schiffsbesatzungen verweigern den Gehorsam. Soldaten und Arbeiter schließen sich an. Die Revolution breitet sich wie ein Lauffeuer über das ganze Deutsche Reich aus. München am 7. November 1918. Karl Gandorfer ist von 16.05 Uhr bis 18.09 Uhr in einer Sitzung im Landtag in der Münchner Brannerstraße. Während die Abgeordneten über die Kartoffelversorgung diskutieren, findet auf der Theresienwiese eine Friedenskundgebung von SPD und USPD statt. Tausende sind gekommen, schwenken rote Fahnen, tragen Plakate mit der Aufschrift »Es lebe die Revolution«. Einige Reden werden gehalten. Der blinde Ludwig Gandorfer versichert, dass die Bauern die Arbeiter nicht im Stich lassen. Kurt Eisner fordert zum sofortigen Handeln auf. Eisners Sekretär Felix Fechenbach ruft zum Sturm der Kasernen auf. Tausende setzen sich in Bewegung, machen sich auf den Weg in verschiedene Richtungen. Ludwig Gandorfer und Kurt Eisner marschieren an der Spitze eines Demonstrationszuges zum größten Bierkeller der Stadt, zum Matheser, gleich neben dem Hauptbahnhof, wo sich Arbeiter, Bauern und Soldatenräte formieren. Schließlich ruft Kurt Eisner unter dem Schutz bewaffneter Gardisten vor dem Landtag die Republik aus.
An die ländliche Bevölkerung
war am nächsten Tag in den Münchner neuesten Nachrichten zu lesen.
In der Nacht zum 8. November hat sich ein provisorischer Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat im Landtag konstituiert. Eine Volksregierung, die das Vertrauen der Massen genießt, soll unverzüglich eingesetzt werden. Es lebe die soziale Republik.
Kurt Eisner und Ludwig Gandorfer haben den Aufruf unterzeichnet. Zwei Tage später macht sich Ludwig Gandorfer mit einigen Mitarbeitern und Mitrevolutionären auf den Weg nach Niederbayern. In der Nähe von Schleißheim kommt es zu einem schweren Unfall. Ludwig Gandorfer wird tödlich verletzt. Karl übernimmt die Stelle seines Bruders, sowohl zu Hause auf dem Zollhof als auch in der Politik. Zusätzlich zu seiner Arbeit als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter wird er Vorsitzender des Bauernrates und Mitglied der Weimarer Nationalversammlung, ist verantwortlich für die Versteigerung von Wehrmachtspferden, erhält den Auftrag, in der Schweiz Lebensmittel für die hungernden Münchner zu besorgen und gerät nach der Ermordung Eisners in die bürgerkriegsähnlichen Wirren um die Münchner Räterepublik. Er schließt sich gemeinsam mit Gustav Landauer und Erich Mühsam kurzzeitig den Räterepublikanern an, wird nach deren Niederschlagung durch anrückende Reichswehrverbände und rechte Freikorps-Truppen verhaftet und ins Gefängnis nach Straubing gebracht, wegen seiner Immunität als Abgeordneter im Landtag und in der Nationalversammlung jedoch schnell wieder freigelassen.
Wer ist Gandorfer?
Gandorfer ist der Mann, der den schlimmsten Spartakisten und Straßenmobführer Berlins, Liebknecht, zum Freund hat. Bei dem Liebknecht und seine Leute Gäste waren.
Gandorfer ist der Mann, der während des Krieges durch Pferdeversteigerungen und andere Dinge sich Wuchergelder verdiente.
Was hat Gandorfer in der Schweiz getan, wo er angeblich 100 Waggons Orangen, Schokolade und Kindermilch kaufte? Wozu hat er in Bern mit russischen Juden verhandelt?
Und wer sind diese Leute in München, die den Abgeordneten und Bauernrat Gandorfer zu den ihrigen zählen? Das sind Münchner Bolschewisten, die uns Bauern zu Sklaven machen wollten.
Wir Bauern dulden nicht mehr länger diesen Verräter Gandorfer in unseren Reihen.
Drum, nieder mit ihm! Raus aus dem Landtag mit diesem Schurken!
Karl Gandorfer gerät ins Visier der rechten Presse. Er wird beschuldigt, während seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Bauernrates Gelder veruntreut zu haben. Am 4. Januar 1921 kommt es vor dem Landgericht I in München zum Prozess. Karl muss sich gegen den Vorwurf wehren, er habe bei den Pferdeversteigerungen Millionen unterschlagen. Er bekommt Hilfe aus seiner niederbayerischen Heimat. Der Superior des Klosters in Mallersdorf sagt zu seinen Gunsten aus.
Mein Kloster und ich stehen mit dem Beklagten seit vielen Jahren in Geschäftsverbindung und ich kenne ihn genau. Er ist ein ehrlicher Mensch und ehrlicher Geschäftspartner, der sich uns gegenüber nie eigennützig verhalten hat.
Karl Gandorfer wird freigesprochen. Es sollte nicht der einzige Prozess sein, den er in der Weimarer Republik führt. Er arbeitet weiterhin für den Bauernbund, ist Bürgermeister in Pfaffenberg, bleibt bis 1924 im Landtag und ist dann ab 1928 im Reichstag in Berlin. Er setzt sich für die Gründung eines bayerischen Landwirtschaftsministeriums ein und macht sich für die Erfordernisse des modernen Lebens wie die Haftpflichtversicherung stark, während sich zu Hause seine Frau Zilli um den Zollhof und die Familie kümmert.
Der Freund schimpft immer, wenn ich sage, Politik ist eine Hure. Die Oma war nicht sehr positiv erfreut wegen dem Opa, weil er ist daheim abgegangen zum Arbeiten. Und sie hat die ganze Arbeit allein gehabt und die hat eher über Politik geschimpft, war politisch nicht sehr interessiert, glaube ich wenigstens, weil sie immer gejammert hat, also er ist nicht da und sie hat die ganze Arbeit.
Das politische Klima in der Weimarer Republik ist rau. Putschversuche, Attentate und politische Gewalt gehören zum Alltag. Die Rechten machen mobil gegen die verhasste Republik. Sie bezeichnen die Revolution als Dolchstoß in den Rücken der Wehrmacht. Die Revolutionäre als Novemberverbrecher, als Schuldige an der Kriegsniederlage, als Volksfeinde, deren Köpfe rollen sollen. In München hat sich der junge Rechtsanwalt und überzeugte Nationalsozialist Hans Frank auf die Verteidigung von Parteigenossen und Nazischlägern spezialisiert. Und im beschaulichen Niederbayern kurft der junge Diplomlandwirt Heinrich Himmler mit seinem Motorrad von Dorf zu Dorf, um für die NSDAP zu werben. Dabei lernt er in Rottenburg den Lehrer Hermann Grassel kennen, ebenfalls ein überzeugter Nazi, der im Unterricht gegen die jüdischen Händler in der nahegelegenen Holledau hetzt. Da die Hopfenbauern Einbußen im Handel befürchten, bitten sie Karl Gandorfer als Vertreter des Bauernbundes um Hilfe und der versucht, Hermann Grassel aus der Rottenburger Schule entfernen zu lassen. Der Streit eskaliert Mitte Februar 1930 während einer Versammlung des Bauernbundes in einem Wirtshaus in Schierling. Karl Gandorfer hat einen Vortrag gehalten. Danach kommt es zu einer Diskussion, bei der Grassel gesagt haben soll,
es ist festgestellt und erwiesen, dass Karl Gandorfer die Revolution gemacht hat.
Der Vorwurf, Novemberverbrecher zu sein, ist gefährlich. Karl Gandorfer strengt gegen Hermann Grassel einen Beleidigungsprozess an.
Ich führe für den Parteigenossen Lehrer Grassel in Rottenburg einen Privatklageprozess gegen den Reichstagsabgeordneten Karl Gandorfer in Pfaffenberg. Gandorfer fühlt sich durch den Hinweis Grassels auf Gandorfers Beteiligung an der Revolution beleidigt. Wir haben den Wahrheitsbeweis dafür zu erbringen, dass Gandorfer die Revolution mitgemacht hat und eine der treibenden Kräfte der Revolution war. Ludwig Gandorfer ist als Revolutionsmacher dadurch bekannt, dass er in Pfaffenberg durch Zusammenkünfte mit Liebknecht, Eisner, Unterleitner usw. die Revolution in Beratungen vorbereitet hat. Uns käme es nun darauf an, nachzuweisen, dass Karl Gandorfer dabei nicht unbeteiligt war.
Die Rechtsanwaltskanzlei von Hans Frank übernimmt die Verteidigung von Hermann Grassel und betreibt intensive Recherchen in Zeitungsarchiven, bei Bezirksämtern, unter Zeitzeugen, wer wann was gesagt hat, ob damit Karl gemeint war oder Ludwig Gandorfer.
In Bad Aibling soll Eisner nach einer Behauptung des Bayerischen Kuriers 1920 Nummer 159 und 1922 Nummer 421 gesagt haben, und zwar in Bezug auf Karl Gandorfer: Nicht ich habe das Verdienst, sondern mein Freund Gandorfer hat die Revolution gemacht. Ob es möglich ist, für diese in Bad Aibling gefallene Äußerung Zeugen ausfindig zu machen, sind ja sicher noch viele da, die damals in der Versammlung waren.
Die Beleidigungsklage kommt in erster Instanz vor das Amtsgericht Mallersdorf, in zweiter Instanz dann vor das Landgericht in Straubing, das Hermann Grassel der Formalbeleidigung für schuldig befindet. Die Prozesse sind Thema in der Presse, in Mallersdorf, Landshut, Landau. Hans Frank bekommt Zuschriften von bereitwilligen Denunzianten, anonym und mit Namen.
Gandorfer Karl brachte in der Rätezeit einen Kommunisten, es dürfte Erich Mühsam gewesen sein, in das Haus seiner Schwester Baudrechsler nach Pfaffenberg. Es war bei Nacht etwa um 2 auf 3 Uhr und befahl der Frau Baudrechsler, diesen Mann zu verstecken.
Um weiter den Beweis zu erbringen, dass Gandorfer die Revolution mitgemacht hat, natürlich redet er sich dabei auf Ludwig aus, ist der, dass heute im Keller des Gandorfers noch ein Verlies vorhanden ist. Das Zimmer ist mit Teufeln ausgemalen, nach dem Geschmack des Ludwig Gandorfers. Hier sind die geheimen Sitzungen der Revolution gehalten worden. Gandorfer Karl musste von diesem Geheimgemach gewusst haben.
Endlich könnten heute noch bei einer Hausdurchsuchung bei Gandorfer noch Pferdegeschirre mit dem Königswappen gefunden werden. Woher er die hat, dürfte er nicht gut nachweisen können.
Zum Grassel-Prozess kann ich gar nicht viel sagen. Interessant ist natürlich, welche Politprominenz das gegnerische Lager aufgeboten hat. Etwa diesen Hans Frank, ab 1933 bayerischer Justizminister, dann unrühmliche Rolle in Polen, in Krakau, wurde 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet, aber der Prozess belegt, wie sich ein Vertreter der Weimarer Republik gegen die braune Gegenrevolution stemmt und nochmal einen juristischen Sieg erringt. Einen Satz habe ich da aufgeschnappt aus den Akten. Ich bitte Sie, alles aufzubieten, um den Kerl zu erledigen. Juristisch zu erledigen. Als Novemberverbrecher und Beteiligten der Revolution 1918-19 in München.
Als Gandorfer den Prozess gegen Grassel gewinnt, ist er bereits schwer krank. Im August 1932 stirbt er an Diabetes.
Antiklerikal und antimonarchisch. In der Reihe Land und Leute schilderte Renate Eichmeier die Brüder Gandorfer aus dem niederbayerischen Pfaffenberg. Erzählerin war Susanne Schröder. Außerdem sprachen Burkhard Dabinus, Peter Weiß und Heinz Peter. Ton und Technik Cordula Vanschura. Regie und Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.